Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit Chris Spitzner. Chris ist die leitende Hebamme, wie sagt man da, die Chefin des Geburtshauses in Tübingen. Und schönerweise, deswegen ist es mir heute auch eine ganze Herzensangelegenheit, dass die Chris mit dabei ist, auch meine ehemalige Hebamme. Also Chris war bei 3 meiner 4 Kindern an meiner Seite. Und ich freue mich total, dass sie heute da ist und mit mir über das Thema der Geburtseinleitung spricht, ganz allgemein und auch im Kontext der Regenbogenschwangerschaft. Herzlich willkommen, liebe Chris. So schön, dich wiederzusehen.
Ja, hallo Kerstin. Erstmal danke für die Einladung. Ich hoffe, dass der Ton hält, weil der ab und zu abbricht. Aber wir werden ja sehen. Also ich bin die Chris Spitzner, das hast du schon gesagt. Und ich bin seit 99 Hebamme. Ich habe erst meine beiden Kinder bekommen und dann eben den Beruf kennengelernt und gemerkt, dass es eine Berufung für mich ist. Also es hat mich gepackt und nicht mehr losgelassen. Und sobald meine Kinder so ein bisschen größer waren, bin ich dann in die Ausbildung gestartet. Das war in Tübingen. 3 Jahre war die Ausbildung und das heißt 99 Examen gemacht. Und dann war ich 10 Jahre im Kreissaal in Reutlingen und habe da allerhand, also alles, was Hebammerei einfach so ist, auch freiberuflich, neben meiner Kreißsaaltätigkeit dann gearbeitet. Und da eben auch schon in der Pränataldiagnostik bin ich immer wieder dazu gerufen worden, wenn es darum ging, dass es einfach eine Diagnose beim Baby gab und was in die Richtung, es kann während der Geburt oder auch noch in der Schwangerschaft versterben oder kurz danach. Mhm. Sodass ich da dann in den Kontakt mit dem Paar gegangen bin und nach einem möglichen Weg einfach gemeinsam gesucht, der ganz unterschiedlicher eben dann auch ausfiel. Und da dann eben auch schon Trauerrückbildungskurse angeboten habe und die Wichtigkeit eben, dass Hebamme auch bedeutet, diese Wege zu begleiten, diese Babys zu begleiten und die Eltern. Also dass es einfach mit eine ganz wichtige Aufgabe ist, einfühlsam und mit viel Wissen und Informationen auch zu begleiten.
Ja.
Ja, das ist so. Ach so, richtig. Und dann habe ich noch nebenher ein Geburtshaus gegründet. Ich war ein Jahr im Ausland nach diesen 10 Jahren Kreißsaal in Reutlingen. Und dann eben kam ich zurück und habe dann noch in der Uniklinik 2,5 Jahre gearbeitet. Das war auch sehr wichtig, was Vernetzung angeht, weil nämlich dann die Gründung des Geburtshauses mit noch 2 Kolleginnen in Tübingen stattfand. Und das war dann wirklich sehr gut, da auch schon mal all die Kontakte in die Klinik zu haben. Mhm. Und somit hatten wir einen sehr guten Start mit unserem Geburtshaus und bestehen jetzt seit 10 Jahren.
Ja, ja.
Ja.
Und Tendenz wachsen. Ich beobachte euch immer, wenn ich euer Team sehe, dann im Internet wird immer größer und größer. Ja, so, so schön, dass es so angenommen ist.
Ja. Ja. Ja, doch. Also ich denke auch, dass wir eine gute Präsenz haben und wir sehr viel Wert auf eine gute Teamatmosphäre auch legen. Und ich muss gar nicht mehr jetzt hier nach Kolleginnen suchen, weil wir haben natürlich auch Kolleginnen, die schwanger werden und für eine Zeit lang eben dann auch in der Elternzeit sind. Und das läuft aber einfach so von selbst, dass eben so Bewerbungen dann reinkommen. Und ich denke, das hat diese Außenwirkung, wie wir eben im Team da sind und wie wir das verstehen, unsere Philosophie, die Geburtsbegleitung. Und dass es die Frau ist, die gebärt und in ihrer Kraft, in ihrer Selbstwirksamkeit. Und wir begleiten. Wir begleiten einfach.
Ja, da sprichst du gerade schon einen ganz wichtigen Punkt auch an und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du gesagt hast, ich gründe ein Geburtshaus, ne? Weil das habe ich hier noch in meinen Fragen stehen. Also wie kam denn dann der Weg dazu? Wie hast du dich entschieden? Okay, das mache ich jetzt.
Also ich denke, so von meiner Seite aus, sehr geprägt hat mich mein Auslandseinsatz. Als ich noch Schülerin war, da konnten wir innerhalb der Ausbildung oder mussten sogar 4 Wochen bei einer freiberuflichen Hebamme mitlaufen. Und da bin ich nach Brasilien zur Angela Gerke da Silva. Und sie war eine deutsche Hebamme in den Slums, in den Favelas von São Paulo. Und da habe ich 3, 4, 5 Geburten, sowas rum, in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen erlebt. Also jetzt Hausgeburten und oder auch jetzt hier in dem Geburtshaus, in der Favela, wo es dann, ja, wo wir in der Klinik einfach schon lange interveniert hätten. Und da zu erleben, dass halt jetzt tatsächlich dass der Geburtsprozess, dass es so dermaßen physiologisch einfach oder funktioniert, während wir in der Klinik aus der Physiologie manchmal eine Pathologie machen, durch unser Eingreifen. Und das war sehr prägend, so dass ich tatsächlich diese Erlebnisse auch mit in den Kreißsaal dann genommen habe, als ich da eben die Kreißsaalhebamme war und immer so gedacht habe, okay, was würde ich denn jetzt machen? Wenn ich jetzt nicht hier in einer Klinik wäre, ist das jetzt noch normal? Oder sollte ich es wirklich hier mit dem Klinik-Know-how daherkommen? Und das war für mich so, ich kann schon sagen, Idol, aber eben auch eine wichtige Stimme, die sich dann bei mir angehaftet hat. Und so habe ich dann Geburten begleitet und wirklich versucht, interventionsarm zu arbeiten und möglichst die Mediziner ein bisschen weiter wegzuhalten, aber schon natürlich auch in diesem guten Bewusstsein, dass wenn man sie braucht, dass man sie dann holen kann. Also so war das im Grunde schon so ein bisschen dieses Geburtshausdenken in der Klinik im Kreißsaal. Und dann war so logisch, dass dann irgendwann der nächste Schritt kommt, okay, ich kenne das jetzt mit dem Kreißsaal, ich möchte jetzt einfach was Neues, ich brauche ein neues Projekt. Und ich glaube, das hat alles so in mir geschlummert. Und dann hat sich dieses Schlummern quasi zu einem Projekt entwickelt und eben die zwei richtigen Kolleginnen an meiner Seite, dass wir das dann eben durchziehen konnten und starten.
Kriterien für das Geburtshaus, auch das sind immer wieder so die Fragen. Ne? Kann jede Frau jetzt mal physiologisch gesehen, sagst du, ja, ins Geburtshaus gehen oder gibt es da auch Aber? Also was sind denn so Kriterien, um ins Geburtshaus zu gehen? Und auch gerne, wenn wir so den Bogen schon spannen, es geht ja heute um das Thema Einleitung. Wie ist denn das, wenn ich eine egal welche Form der Einleitung, wir können es einfach mal so nennen. Ich bin jetzt eine betroffene Sternenkindmama. Du kennst meine Geschichte, ne? Lara starb in der 38. Schwangerschaftswoche und ich weiß, ich möchte da nicht drüber gehen. Das ist einfach, ne? Ich möchte eigentlich irgendwas tun, dass mein Baby früher kommt. Geht es dann überhaupt noch übers Geburtshaus oder ist der Weg da auch immer dann die Klinik?
Ich starte mal mit den Ausschlusskriterien. Jetzt sind wir ja hier in Deutschland. Und da ist ja auch wirklich alles unter Dach und Fach. Sprich, wir haben eine Liste und die ist erstellt worden von dem GKV-Spitzenverband. Das ist so die Zentrale für alle gesetzlichen Krankenkassen. Und die haben einen Ergänzungsvertrag entwickelt zum Hebammenhilfevertrag. Und da genau drin, was sind so weiche Kriterien, sage ich mal, die ein Teambeschluss also dann erfordern, dass wir sagen, ja, okay, zum Beispiel ein Blutverlust von 600 oder 700 Milliliter nach der ersten Geburt. Baby ist geboren, Plazenta vielleicht auch oder noch nicht, und dann gibt es eben eine verstärkte Blutung. Die wiegen wir oder auch in der Klinik, so dass man dann wirklich so sagen kann, okay, die hat jetzt die Nachgeburtsblutung war etwa 700 Milliliter. Und das ist ja jetzt schon etwas, also der Normalbereich, wobei das kann man auch in Frage stellen, aber lassen wir es mal. Der Normalbereich vom Blutverlust liegt ungefähr bei 500. Sprich, sie ist 200 Milliliter drüber. Und das besprechen wir dann im Team. Und das dürfen und können wir dann einfach auch, dass wir dann eine Entscheidung treffen. Okay, wir machen das. Wir begleiten die Frau, das Paar. Dann bei dieser Geburt. Dann gibt es aber Zwillinge zum Beispiel.
Ja.
Also das geht einfach außerklinisch laut Vertrag einfach nicht. Und es geht ja auch mit um Sicherheit von Mutter und Kind, dem Vater natürlich auch. Und das stellen wir einfach auch bei den Gesprächen immer wieder ganz klar hervor, dass wir auf jeden Fall begleiten und dass wir uns auch ein bisschen hinauslehnen, aber nur ein bisschen. Also es darf nie jetzt Mutter und Kind in die Gefährdung gehen. Und daher also Zwillinge in der Klinik, dann Beckenendlage, wenn das Baby mit dem Po nach unten sitzt, sollen wir auch in die Klinik vermitteln. Und da haben wir ja um die Ecke die Filterklinik zum Beispiel
Ja.
mit sehr jahrzehntelanger Erfahrung spontaner Beckenendlagengeburt. Also, dass wir dann da einen guten Übergang finden und dann wirklich, dass die Leute andocken können in dieser Klinik. Dann Bluthochdruck, der immer weiter steigt und mit Medikamenten eben einfach nicht eingestellt werden kann. Das ist auch wichtig, dass wir dann da aufklären und informieren, was die Risiken dabei sein können und dass das halt dann auch nicht bei uns geht. Also, das sind jetzt hier mal
Ja.
Themen, die jetzt in der Schwangerschaft schon feststehen oder sich entwickeln können. Und dann klären wir auch schon mal im Vorfeld auf, was ist, wenn unter der Geburt, jetzt wie du vielleicht eben oder andere Frauen auch, Herztöne vom Baby, die sind einfach nicht mehr optimal. Also dass auch da wir, wenn wir eine Auffälligkeit eben entdecken, und wir hören ja regelmäßig die Herztöne, dass wir das dann so in Zusammenhang bringen. Okay, es dauert noch eine ganze Weile, bis das Baby geboren ist. Und jetzt höre ich aber schon eine Auffälligkeit, dass wir dann auch gemeinsam im Gespräch dann in dieser Situation dann miteinander beschließen, jetzt fahren wir in die Klinik. Ja, also
Ja.
so kannst du dir ein bisschen oder ja. Du dir ein bisschen vorstellen, dass wir so einen Korridor haben, der recht breit ist, weil diese Auffälligkeiten tatsächlich nicht so häufig vorkommen. Also eine Menschengeburt ist was total Natürliches und Physiologisches. Und ich finde, diesen Blick erstmal in die Physiologie zu haben, in die Normalität, die mindestens bei 75 bis 80% läuft das so. Und die anderen Prozente, da ist es so, dass vielleicht in der Schwangerschaft schon Auffälligkeiten da sind. Oder aber es entwickelt sich etwas, warum auch immer. Aber das kann man einfach feststellen und dann wechseln wir halt in die Klinik. Und dann ist es da auch gut.
Ja, und was ja das Schöne ist, Chris, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, man muss ja auch, also wenn man sagt Geburtshausbegleitung, ist es ja auch möglich, dass ihr die Vorsorge macht, die Nachsorge und die Geburt an einem anderen Ort. Also so war es zumindest bei mir damals stattfinden
Ja,
kann.
genau.
Na, also dass man das auch mal gehört hat, finde ich, ja, wenn man dann gleich so die Geburt mit Geburtshaus assoziiert, aber vielleicht, wenn dich das anspricht, einfach diese Form der Begleitung, aber die Geburt dann dort nicht möglich ist, schließt es per se nicht aus, dich eben davor und danach übers Geburtshaus oder eben außerklinisch begleiten zu lassen, ne?
Ja, ganz klar. Also das ist die Hebammenbegleitung und welche Leistung auch immer man in Anspruch nehmen möchte. Und es lohnt sich alle Male, wenn ein Geburtshaus in der Nähe ist oder eine Hausgeburtskollegin und man sich eine Hausgeburt vorstellen kann, da Kontakt aufzunehmen und erstmal zu hören. Ja, ruhig mal horchen, was die Angebote der Hebamme sind, die jetzt in der Nähe einfach jetzt hier so praktiziert und dann mit dem Gespräch einfach auch zu spüren, ist das was für mich oder sollte ich eine ganz andere Richtung einschlagen? Also auch so der Geburtsort. Ich denke, das spürt man ganz deutlich. Und vor allen Dingen auch, kann ich mit der Kollegin, mit der Hebamme in die Geburt gehen, die ja was Einzigartiges bedeutet. Ja, und so viel Vertrauen und so viel Intimität, die dann da auch geöffnet wird. Also ist mein Gegenüber, ist die Hebamme tatsächlich jetzt meine Partnerin für diesen Bereich und kann ich mich da voll und ganz hingeben, weil das ist doch die Geburt, dass ich vertraue und auch vertraue, ich habe sie vorher kennengelernt, die ist an meiner Seite und ich kann ganz beim Gebären sein
Ja.
und bei mir und bei meinem Baby.
Ja. Ja, danke, Chris. Das ist schön, schön zusammengefasst. Ja. Und Wenn wir jetzt mal auf diese Einleitung blicken, was ist denn da die Regelung? Gibt es da auch einen Spielraum oder ist das da auch ganz festgeschrieben?
Also du hast vorher gefragt, auch Einleitung in Verbindung mit der
Genau,
Außenklinik,
genau.
gell?
Ja, genau.
Und es ist ganz unterschiedlich. Also natürlich können wir und wollen wir ja auch gar nicht mit Medikamenten einleiten wie in der Klinik. Das ist klar. Also auch da an der Stelle ist die Physiologie, ist unsere Leitung, Leitlinie oder eben auch unsere Beraterin. So kann man es ganz gut sagen. Die Physiologie ist unsere Beraterin. Und das bedeutet natürlich, dass ich tatsächlich mit natürlichen Mitteln, und da gibt es ja auch wirklich viele Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel, also ich spreche es mal einfach um diese, ja, die Situation, dass jetzt aus welchen Gründen auch immer eine Frau den Wunsch hat der Einleitung. Und sie möchte nicht mehr, sie kann nicht mehr. Und dass ich dann schon auch erstmal schaue, dass ich sie intensiver begleite und rauskriege, was ist denn der wirkliche Grund dafür? Und kriegen wir das hin durch die intensive Begleitung, dass ich sie eine Strecke trage, so kann ich es wirklich sagen, damit das Baby die Chance hat und der Körper der Frau die Chance hat zu reifen, dass sie weiterkommt, weil der Körper ist schon so ausgelegt, dass in etwa die 40 Wochen, die braucht er einfach, um das Baby dann loszulassen. Und wenn der Körper loslässt, dann, und vielleicht beginnt er schon, also dieser Reifungsprozess des Loslassens, dann helfen meine natürlichen Methoden auch. Wenn aber alles noch ganz fest ist, und manchmal ist es auch psychisch, dass es so dieses
Ja.
Festhalten und
Vor allen Dingen bei Sternenmamas in der Folgeschwangerschaft ist das ein ganz großes Thema, ja.
ja, ist genau richtig, habe ich auch schon so erlebt. Aber ich denke jetzt mal, um das zu verstehen, also je reifer der Körper ist und je mehr, ich meine, ich muss mit meinem Baby ja auch sprechen, hey, ich kann nicht mehr, weil das so und so ist und bitte verstehe und ich begleite dich und ich nehme dich mit, aber wir machen es gemeinsam. Aber bitte verstehe mich auch. Also ich denke wirklich, diese Zwiesprache ist so wichtig. Und dann kann es auch gelingen. Und dann beginnt es eben, soll ich dir mal ein paar Sachen sagen oder lieber
Ja, auf
nicht?
jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das interessiert ja alle, die hier zuhören.
Also Rezepte gebe ich jetzt nicht weiter, aber einfach Möglichkeiten. Und
Möglichkeiten, ja.
ja. Und das wäre jetzt hier auf jeden Fall, ich denke so, die Himbeerblätter, diesen Tee, das empfehlen viele Hebammen ab der 34. Woche. Dann geht es weiter eben, wenn es jetzt konkreter schon so ist, dass es jetzt tatsächlich aktiv begonnen werden soll, so diese ja, natürliche Einleitung. Und intensiver halt wäre dann vielleicht Nelkenöl-Tampons. Die Mischung weiß die Hebamme. Dann Akupunktur ist wirklich eine sehr gute Methode, ab der 36-Plus-Woche eben damit anzufangen, einmal die Woche mit der Sitzung. Und akupunktierende Hebammen gibt es wirklich jede Menge um einen herum. Dann natürlich ganz klar der Sex mit dem Partner, wenn das noch irgendwie geht. Also ich denke auch, der Orgasmus macht sehr viel. Dann wird dieses Hormon Oxytocin freigesetzt. Das ist das Bindungshormon und eben ja auch das Hormon, wo was lostreten kann, wo die Wehen starten können mit dem Oxytocin. Und das Sperma ist eine feine Sache. Also das Prostaglandin, was dann eben da auch dann ja vor dem Gebärmutterhals dann ja auch liegt und deswegen ein Kissen unter dem Po und noch eine Weile liegen bleibt. Und ich denke, wenn das Paar, die Eltern, einfach auch noch mal so innig beieinander sind, das tut ja auch gut, also für die Paarbeziehung und für das, was
Ja,
jetzt mit
ja.
dem Baby auf einen zukommt. Also das finde ich einfach sehr effektiv, muss ich sagen. Dann haben wir natürlich den Wehentee. Das sind dann verschiedene Zimt und auch wieder Nelke, also all diese Weihnachtsgewürze mit drinne, aber auch das weiß die Hebamme, wie die genaue Mischung ist. Dann haben wir, ja, Rizinusöl und da haben wir so verschiedene Darreichungsformen, wie jetzt im Vanilleeis. Wer also das lieber mag, oder eben als Spiegeleier oder als Cocktail. Aber wirklich mit Vorsicht da dran gehen, weil wenn der Körper noch so unreif ist und man dann mit Rizinus daherkommt, dann kann das wirklich hier ungute Folgen haben. Also, dass es wirklich jetzt hier für den Körper eine Belastung ist und eine Überforderung, was da jetzt plötzlich da geschieht. Also mit Rizinus wirklich nur in Absprache mit der Hebamme. Und wie gesagt, wir geben das nur. Ich meine, wir kennen unsere Frauen und unsere Paare. Und wenn ich jetzt eine körperliche Untersuchung mit Einverständnis der Frau gemacht habe, also weiß, wie fühlt sich der Muttermund an, ist der Gebärmutterhals noch vorhanden oder wie ist die Konsistenz, dann kann ich sagen, ja, das ist ein reifer Befund und das macht Sinn. Und so wird sie dann begleitet mit Herztonkontrolle und wirklich mit dem Handy, dass sie jederzeit anrufen kann, wenn sie eine Frage hat. Naja, und dann viel Bewegung. Finde ich schon auch. Und dann gibt es ja hier so diese, man spricht von einer Luwenernährung, aber die Ernährung gab es schon immer. Aber der Herr Luwen, der hat es halt jetzt hier nochmal neu auf den Markt gebracht und jetzt hat er halt auch noch seinen Namen dazu gegeben, dass ab der etwa der 35. Schwangerschaftswoche wirklich auf Zucker und Kohlenhydrate verzichtet wird. Es ist hart. Aber er hat so mit seiner Belegschaft, die schwanger war, beziehungsweise eben auch Probandinnen, dann Schwangere in der Klinik, hat er da eine Studie durchgeführt und konnte tatsächlich auch sagen, dass die Frauen mit ihren Babys nicht über den Termin gegangen sind, sondern tatsächlich durch diesen Entzug sehr vermutlich dann auch früher schon die Wehen gestartet haben.
Ja, kann ich bestätigen. Ich habe es hier nämlich hier leicht in Costa Rica, weil hier gibt es ja Weizen, also kann ich easy drauf verzichten, wir haben ja keine Bäckereien. Und die Süßigkeiten, die Schokolade, die kannst du in die Tonne kloppen, das schmilzt dir eh alles weg, also war das easy. Und der Leo ist tatsächlich nach meinem, also wenn ich so diese Tage berechne, na, IT ist ja so eine Sache, aber nach meiner Berechnung, ich weiß so ganz genau den Tag der Empfängnis, an demselben Tag geboren. Also perfekt geschlüpft, ja.
Ja,
Genau.
super.
Und auch, ne, abgesehen davon ist es auch nochmal, also einfach auch nochmal stärkend für den Körper und auch so, ja, einfach nochmal verbinden dann dadurch mit sich selbst und mit dem Körper, weil das ist ja auch das fand ich jetzt ganz schön, was du am Anfang gesagt hast, oder auch jetzt in dieser ganzen Aufführung ist, das ist alles eine Form der, ja, vielleicht passt da das Wort Einleitung gar nicht, aber eine Form der, ich kann in Kontakt gehen mit mir selber, mit meinem Körper, mit meinem Baby und schauen, dass die Geburt in Gang kommt. Na, vielleicht eher so, um die Geburt in Gang zu bringen, gibt es ganz viel. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll, dass du das jetzt geteilt hast, weil das viele Frauen wahrscheinlich gar nicht im Kopf haben, Betroffene, die so jetzt die Angst haben vor diesen letzten Schwangerschaftswochen, weil da eben ihr Sternenkind stillgeboren ist und dann nur so sehen, okay, da gibt es eigentlich nur die Einleitung. Und da hast du jetzt einfach so viele Beispiele schon genannt, was es eben auch noch gibt als Alternativen und was wir auch erstmal vorschalten können und dürfen, ne, bevor es dann eben möglicherweise dann einen anderen Weg geht.
Also ich würde wirklich vorrangig, gerade bei den Regenbogenmamas, würde ich vorrangig, dass eine Hebamme gesucht wird. Und wenn dann das die richtige ist, wo man einfach hier dieses gute Gefühl hat, das, bei der kann ich mich öffnen und sie ist gut an meiner Seite, sie kann mich diesen Weg, also diesen Weg begleiten, dass tatsächlich sie auch dann das Gegenüber ist, um dich dann durch diese Ängste durchzubringen. Und eben das super System, was wir hier in Deutschland haben, dass wir wirklich Beratungen beziehungsweise es nennt sich dann Hilfe bei Beschwerden. Das ist ein sehr dankbarer Leistungspunkt, sage ich mal, als Gebührenpunkt für die Krankenkasse. Der wird bezahlt, egal wie oft ich komme oder in Anspruch genommen werde. Von daher braucht es in keinster Weise irgendeine Zurückhaltung von der Schwangeren, dass sie zu viel nimmt. Man kann nehmen und es gibt ja einen Grund. Und ich finde, da tatsächlich jetzt hier gut durchzukommen, wenn gerade dann so dieses Ereignis, wie du sagst, in welcher Woche, sind da so unterschiedliche Geschichten. und Schicksale und was, wann es passiert ist. Und je mehr es natürlich an den Termin hingeht, wo das Kind plötzlich nicht mehr lebt, umso schwerer wird es. Das ist eine große Herausforderung. Und ich kann jede Frau verstehen, die so Angst hat und sagt, okay, ich schaffe es bis zu 37 plus oder wie auch immer, dann ist mein Baby kein Frühchen mehr. Aber dann schaffe ich es nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will jetzt unbedingt was tun und mich einleiten lassen. Und das bedeutet aber in der Regel dann die Klinik. Weil 37 plus ist wirklich der Körper noch unreif. Und das kann man natürlich ein bisschen, also was heißt ein bisschen, aber man kann es probieren mit den natürlich, also nicht dem Rizinus eben, sondern tatsächlich mit den Tees oder mit Nelkenöl-Tampon oder mit jetzt dem Sex und so weiter, halt diesen ganzen Topf da sich dessen bedienen. Aber wenn es einfach nicht geht und wenn man vielleicht aber auch die Einleitung in der Klinik bevorzugt, weil man eben dann drumherum diese Überwachung hat oder jederzeit geschwind rübergehen kann in den Kreissaal, wenn man jetzt hier die Einleitung auf Station hat, um die Herztöne prüfen zu lassen. Also dann kann das wirklich so die richtige Umgebung sein. Und wenn das die richtige Umgebung ist, ja, dann fühle ich mich doch wohl und kann vielleicht auch leichter loslassen. Und daher, ja, ich kann es gut verstehen. Und dann sind die Frauen auch ganz unterschiedlich. Also ich habe begleitet eben, was wir gerade sprechen, die Frauen, die diesen Weg brauchen. Aber ich kenne auch Frauen, die haben so ein Geschenk bekommen, dass sie wieder ins Vertrauen gegangen sind. Und das Baby, was gegangen ist, das hat seinen eigenen Platz gehabt, seine eigene Geschichte und die eigene Schwangerschaft und Geburt. Und das Geschenk war, dass eben in der jetzigen Schwangerschaft mit dem jetzigen Baby, dass das wirklich so diesen Raum bekommen hat, es ja so zu gestalten, wie dieses Baby das braucht. Und dass es gelungen ist, dass das wirklich jetzt nicht ein Verzwingen war, ich muss doch und ich kann doch nicht, sondern es hat gepasst. Und auch dieser Weg ist dann gut. Also es gibt da nicht jetzt diesen und so machst richtig und so ist total falsch und da schadest du deinem Baby. Das gibt's einfach nicht. Ich finde, die Schwangere, die Mutter, die Regenbogenmama, die hat einfach auch ein Recht, dass es ihr gut geht und dass sie Entscheidungen trifft. Und das finde ich, das zu begleiten und zu bestärken, einfach auch mit eine wichtige Aufgabe der Hebamme und ihrem Umfeld halt auch.
Ja, und vielen Dank, Chris, dass du das sagst. Das ist total wichtig. Ich habe das auch tatsächlich in einzelnen Begleitungen auch schon anders erlebt. Also, dass dann so die persönliche Meinung der begleitenden Hebamme auch an die Frau herangetragen worden ist und auch sie kritisiert worden ist, zum Beispiel in ihrem Weg. Also, wenn die jetzt gesagt hat, ich mache die Einleitung oder ich mache die Geburt, dass die Frau dann im Gespräch mit mir sich immer so gefühlt hat, als müsse sie sich rechtfertigen, weil es dann halt hieß, es ist dann keine natürliche Geburt mehr und was passiert denn dann mit dem Kind und was sind das, bist du dir der Risiken bewusst und halt eben nicht mehr in diese, ich bin für die Frau da und wir begleiten und natürlich klären wir auf, aber ich bin an deiner Seite, also dass diese Haltung eben, die ist nicht immer selbstverständlich, sagen wir es mal so, ja, auch unter Fachpersonen nicht.
Ja, aber guck mal, das ist ja die große Kunst und die Herausforderung an uns, die wir
Absolut.
begleiten. Also auch die Frauenärztinnen, gell? Das zählt nicht, was meine Meinung ist. Das zählt einfach nicht. Ich bin verpflichtet und möchte aufklären, Informationen geben und über die verschiedenen Möglichkeiten aufklären. Das ist auch meine Pflicht, also auch die der Gynäkologin. Aber wie die Frau, das Paar sich dann entscheidet, das ist nicht meins. Und das, glaube ich, ist schon eine Kunst, dann auch mich nach hinten zu rücken und die Frau, das Paar in den Vordergrund und da eben dann zu begleiten.
Ja, total. Chris, wir haben jetzt mal über so ein paar Möglichkeiten, die es gibt an verschiedenen, ja, also was es einfach für verschiedene Möglichkeiten gibt, die Geburt anzustupsen. Wenn es jetzt, aber wenn wir den Blick jetzt mal in die Klinik richten und so eine, ich nenne es mal, gibt es da die eine klassische Einleitung oder gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten einzuleiten, wenn ich in die
Ja,
Klinik gehe? Also
also
wie läuft es denn da ab?
meine Erfahrung möchte ich mal an erste schon mal vorschieben, ist die, wenn eine Frau mit Kindsverlust und der Folgeschwangerschaft in die Klinik kommt, dann hat sie wirklich sämtliche Sympathien. Und wenn es so ist, dass sie die Einleitung wünscht, dann ist das ihr gutes Recht und da muss man nicht dafür kämpfen. Das ist meine Erfahrung aus 3 Kliniken. Und da möchte ich echt Mut machen, da also wirklich dann vertrauend auf die Klinik auch zuzugehen und da auch einfach vielleicht erstmal in die Sprechstunde, in die Schwangeren-Sprechstunde, wenn es sowas gibt, oder einen Termin bei dem Arzt, Oberarzt zu machen. Und dann geht es eben schon mal los, dass dieser Weg gebahnt ist. Und in der Klinik, da ist es ja ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wie gefärbt die Klinik ist, also ob ich jetzt eine anthroposophische Klinik habe oder eine Uniklinik oder eine kleine Klinik, dass die Leitlinien von Klinik zu Klinik unterschiedlich sind, wie da eben jetzt mal gestartet wird. Ich meine, natürlich gibt es jetzt hier eine große Leitlinie, die jetzt bei so einer AWMF-Leitlinie, die dann deutschlandweit gilt, da kann man sich einfach auch reinklicken als Schwangere und Paar und sich mal
Für
da
was steht
informieren.
AWMF, liebe Chris?
Jetzt hast du mich erwischt.
Weißt
Ja, eigentlich weiß ich das, aber jetzt gerade, ich müsste mal ganz kurz gucken.
du das? Dann google ich es uns raus und
Ja,
stellst du
das
mir nicht.
mach du
Dachte mir
mal.
gerade, habe ich noch nie gehört, AWMF.
Also alles ist geregelt in Leitlinien. Und das heißt tatsächlich auch die ganze Geburtshilfe. Es gibt jetzt eine neue Leitlinie, die Geburt am Termin. Die vaginale Geburt am Termin und so weiter. Also wie das Vorgehen einheitlich geregelt ist. Und das ist jetzt mal die Grundlage dann für eine Klinik, aber auch für uns im Geburtshaus. Aber dann können wir noch so ein bisschen schieben. Wie wollen wir es aber jetzt hier oder die Klinik selbst eben durchführen? Und es war oder es ist jetzt zum Beispiel an der Uniklinik so, dass also erstmal auch mit einem Wehencocktail es probiert wird. Dann am nächsten Tag, also um vielleicht auch so ein bisschen eine Reifung durch den Cocktail zu erreichen, dann geht es weiter mit einem, je nachdem, ob der Muttermund schon ein bisschen auf ist, dann kann so ein Ballon eingelegt werden. Der bleibt dann drin, da kann man rumlaufen und der dehnt so ein bisschen den Muttermund auf und es kann dadurch eben auch zu Wehen kommen. Und dann haben wir noch die medikamentöse Einleitung, die dann eben in Form von einer Tablette an den Muttermund gelegt wird und das wird immer wieder wiederholt, was halt ganz wichtig ist, wenn man zum Einleiten in die Klinik geht. Dass es nicht bedeutet, ich habe 6 Stunden später das
Oh
Baby.
ja.
Ja, also das finde ich so, so wichtig, dass man ganz entspannt jetzt dahin geht. Das ist jetzt meine Entscheidung und jetzt lege ich mal los, aber ich nehme mir Zeit dafür. Also ich würde schon so sagen, 3 bis 5 Tage ist ein ganz normaler Prozess, weil ich meinen Körper doch mitnehme, meine Geschichte, meine Psyche doch mitnehme. Und auch da ist es so, dass diese Methoden, dass die auch erstmal mich hier in diesem Prozess der Geburt oder der Wehen auch erstmal bringen muss. Also von daher Zeit und Geduld mitnehmen und was zum Lesen.
Ja, und
Ja, genau.
wahrscheinlich auch, je früher man geht, ne, also wie du vorhin sagtest, 37.0 ist einfach dann nochmal
Ja.
anders, wenn ich jetzt in der 40. oder 39. Woche dann eben gehe. Ja.
Ja,
Ja.
richtig.
Das heißt, habe ich das richtig verstanden, Chris? Es gibt so gewisse Leitlinien und es gibt diese Leitlinien, an die sich, wo jedes Krankenhaus aber auch so seine eigenen hat, wie dann auch die Einleitung ist. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich zum Beispiel in Tübingen wohne, was ich ja tat, mir Tübingen anschauen zur Einleitung, ich könnte mir Reutlingen anschauen und die Filterklinik und kann dann aussuchen, was für mich passt.
Könntest du so machen, weil die Filterklinik auch noch mal ganz anders startet. Ich meine, irgendwann kommt bei allen dann die medikamentöse Einleitung oder eben, dass der Ballon eingesetzt wird, wenn der Muttermund schon ein bisschen geöffnet ist. Aber wie man startet, das ist so unterschiedlich. Und dann ist es jetzt mit einem homöopathischen Cocktail zum Beispiel in der Filterklinik, ja, wo also verschiedene Wässerle zusammen oder Homöopathien eben zusammengekippt sind und dass mit dem erstmal versucht wird, weil ich finde es aber auch ganz gut, erstmal so sanft zu starten, weil jede Frau ist doch unterschiedlich und das kann sehr gut sein. Bei dir wirkt es sofort, du sprichst drauf an und ich brauche wiederum die Medikamente, bis bei mir was losgeht. Also das Körpersystem ist ja so unterschiedlich und so sensibel. Daher ist es doch gut, erstmal so mit dieser ja, Methode zu starten. Und wenn es bei mir so ist, dass ich sehr schnell darauf anspreche, ist es doch gut, dass ich da erstmal mit der Natur oder mit der Homöopathie starte, als dann gleich mit dem Medikament. Und dann kann es bei mir eine Stimulation eben einfach auch geben. Okay? Ganz kurz, ich habe jetzt die AWMF. Kannte ich es auch nicht.
Was ist
Da
es?
ist sie wieder. Und zwar ist es die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaft. Und die setzt sich zu
Die machen die
verschiedenen Themen
Leitlinien.
immer wieder zusammen. Und die sind wirklich jahrelang an einer Arbeit dran, bis dann so eine Leitlinie freigegeben wird. Und da sind eben auch dann mitunter auch Hebammen mit beteiligt, die dann so ihre Stimme auch damit reingeben. Und so sind die erarbeitet, diese Leitlinien. Und ich finde es gut, dass wir alle diese Leitlinienvorlage oder Vorgabe haben, ja, und uns an der orientieren.
Ja. Chris, jetzt hast du mich gerade mit den Notice. Ich hatte schon die Frage im Kopf, aber jetzt bin ich gerade rausgekommen. Was war es denn?
Die Risiken vielleicht von der Einleitung.
Ja, genau. Ich wollte aber gerade auch noch ergänzen zu dem, was du sagtest, ne? Schwach anfangen und dann kann man gucken, wie reagieren da auch alle anders. Und auch nochmal, ich
Ja.
fand es einfach so nochmal so wichtig, das, was du vorhin schon sagtest, dieses auch da immer wieder auch einchecken und dich mitnehmen, also dich emotional, psychisch
Ja.
mitnehmen, was
Ja.
gerade passiert, weil du ja schon was veränderst. Ne? Eigentlich hättest du eben noch 1, 2, 3 Wochen. Und je
Ja.
sanfter du eben auch anfängst, umso besser kannst du dich auch immer wieder mit dir connecten und auch mit deinem Baby connecten in dieses, ne, wir machen es jetzt, jetzt geht's los oder
Ja.
morgen geht's los. Aber ich bin jetzt sozusagen von 37 Schwangerschaft, ne, 37. Woche Schwangerschaft, springe ich einen Tag später eigentlich in was rein, was eigentlich noch Wochen gedauert hätte.
Ja.
Und da eben so diesen psychischen und emotionalen Part nochmal mitzunehmen, gelingt mir natürlich auch einfacher, wenn ich nicht gleich reingehe und einen Hebel umdrehe und dann irgendwie voll in meinen Wehen liege. Ne? Also auch das
Ja.
einfach nochmal so als Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Und wie ich
Ja.
eben auch finde, für Regenbogenmamas nochmal so wichtig ist, weil da so viel auch nochmal hochkommen kann dann in der Geburt oder vor der Geburt. Ja.
Und ich finde es auch gut, dann tatsächlich so diesen Vorlauf zu haben in der Klinik, um mich an die Klinikatmosphäre auch zu gewöhnen, gell? Wie
Ja.
sind da die Abläufe? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Lauf ein bisschen rum, erkunde jetzt mal die Gänge und vielleicht auch, dass CTG im Kreissaal geschrieben wird. Also den Kreissaalkontakt hat man ja vielleicht je nach Klinik dann auch immer wieder. Und dass dann vielleicht aber auch die Kreissaalhebamme zum CTG-Schreiben auf Station kommt. Also ich glaube, so einfach dann auch sich so zu akklimatisieren und da
Ja.
zu sein, das ist sehr, sehr viel wert dann für die Geburt, wenn es dann richtig losgeht.
Ja,
Ja.
akklimatisieren ist das richtige Wort. Das trifft's gut. Innen und außen, gell?
Ja, genau.
Genau, Chris, die Risiken, du hast gerade schon angesprochen. Gibt es denn Risiken, wenn ich also auch egal, wir haben jetzt über, ich sag mal, zwei verschiedene Arten, wenn wir es so kategorisieren wollen, um die Geburt anzustoßen, dieses, was wir außerklinisch auch machen können, gibt es da gewisse Risiken? Oder eben auch dann, wenn ich wirklich ein bisschen stärker auch rangehe mit der Einleitung in der Klinik für Mutter und Kind während der Geburt oder vielleicht auch, dass man sagt, nach der Geburt. Merkt man da einfach noch, dass dieses Baby per Einleitung geboren ist oder man merkt es der Mama an? Lass uns einmal gerne darüber sprechen.
Ja, also ich würde schon mal so sagen, grundsätzlich gilt, wenn ich in dieses System eingreife, was, wie du auch gerade gesagt hast, an sich ist der Körper noch nicht so weit, 37 plus, er hätte noch ein paar Wochen Zeit und ich greife aber in das System ein, dann kann ich natürlich auch was auslösen. Ich muss nicht, aber es kann passieren, gell, dass es dann eine Überstimulation, wie gesagt, eben vielleicht auch geben kann, dass es plötzlich nicht so losgeht mit hier mal Jetzt habe ich mal eine Welle und vielleicht dann nach einer gewissen Zeit die zweite. Und so langsam komme ich in diesen Flow, sondern das tatsächlich jetzt auch durch Rizinus kann durchaus passieren, aber eben auch mit den Medikamenten, dass die eine ganz starke Wirkung auf mich haben und ich dann plötzlich in einem Wehen- oder Wellensturm. Also es ist dann wirklich ein Sturm. Und jetzt hier alle 1 bis 2 Minuten eine Welle über mich kommt und die ist einfach so heftig, dass ich da unbedingt auch mal eine Pause brauche. Oder ich bin noch gar nicht so weit mit meinen Hormonen, dass ich diesen Wellen so begegnen kann, wie wenn die langsam und ich auch wiederum mitgehen kann mit meinem Körper. Also das geschieht nicht oft, das muss ich schon auch mit dazu sagen, zum Glück. Aber es geschieht, sodass manche Frauen so nach 2, 3 Stunden das Baby geboren haben. Und die Frauen kommen da dieser Schnelligkeit gar nicht hinterher. Und die brauchen echt noch viel Aufarbeitung und Gespräche, um zu verstehen, was da jetzt gerade passiert ist. Also ein zu schnell ist halt einfach auch nicht gut und manchmal auch nicht gut fürs Baby, weil das dann halt auch so völlig außer Atem ist und vielleicht mit den Herztönen reagiert und das dann aufgrund dessen wieder halt eine Maßnahme ergriffen wird, sei es jetzt mit einer Saugglocke oder eben dann auch, wenn die Herztöne so sehr abrauschen, sage ich jetzt, dann kann es natürlich auch zu einem Kaiserschnitt kommen. Also das ist wirklich ein Risiko, das passiert nicht oft, aber es kann passieren.
So
Ja,
diese
und da ist
Interventionsspirale,
natürlich,
ne, von der man dann auch spricht, ne, durch dieses Eingreifen.
richtig, genau. Und von daher denke ich auch immer, also jetzt mal für mich als Hebamme, das System Mutter und Kind nicht stören. Also auch jetzt dann, wenn es losgeht. Und wenn es länger dauert, dann dauert es halt länger. Also eine Geburt. Ja, aber wirklich nach Möglichkeit nicht eingreifen, sondern lassen. Das geschehen lassen. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn es dieser Einleitungswunsch, wie gesagt, da ist und ich werde ja auch, oder man wird ja auch aufgeklärt, genau über diese Risiken. Und wenn ich jetzt hier in einer Klinik bin, dann denke ich, muss man es halt gegeneinander abwägen. Ja, aber ich bin ja in einer Klinik und da kann auf jeden Fall dann auch sofort reagiert werden. Ja, und es danach, also wenn das Baby dann im Arm liegt und seine Mama hat und auch wenn man selber noch so ein bisschen Luft holen muss und sich erholen muss von der Geburt, aber ich denke, dann fängt ein neues Thema an. Dann jetzt gerade, wenn ein Kind dann gestorben ist und wieder gegangen, dass dann erstmal so dieses Wahrhaben, ich habe jetzt ein lebendiges Baby im Arm. Und dann aber auch die Trauer zu dem vorherigen Kind. Und vielleicht eben auch, darf ich mich jetzt freuen überhaupt, ne?
Ja,
Verrate
manchmal
ich da mein.
realisiert man das auch echt noch gar nicht, ne? Also ich habe
Ja.
das auch von so vielen Frauen schon
Ja.
gehört, dass das auch, man ist ja in der Geburt auch so in diesem Hormoncocktail drin und dann ist da plötzlich dieses Kind und genau das, ne, das lebt jetzt. Und man,
Ja.
wie du sagst, das ist wie so ein Flashback, der da hochkommt und davor war es aber doch so anders. Und das braucht dann
Ja.
einfach noch ein paar Momente oder vielleicht auch Tage, um das so richtig das
Ja.
zu begreifen.
Ja. Ja, und dass die Freude kein Verrat an dem vorherigen Kind einfach ist, sondern dass wirklich beides ist dann oft beieinander. Diese Trauer, die dann nochmal ganz stark hochkommt, dass das andere Baby nicht gelebt hat. Und doch auch der Sohn, die Tochter und das vorherige Kind, aber dass jetzt das halt einfach nicht so bei einem ist. Und das ist ein erneutes Wiedergehen lassen, letztendlich. Und aber doch auch Platz schaffen für das jetzige Kind, dass es seinen Raum hat und dass es willkommen ist und dass es nicht in den Vergleich oder in eine Konkurrenz auch gehen darf. Also das ist die Herausforderung, die dann kommt. Und eine Einleitung. Und auch wenn sie jetzt so rasant war oder mit diesen rasanten Folgen, ich denke, das kann man alles aufarbeiten. Ja, also das würde ich jetzt behaupten, dass das schon natürlich die Situation, in der Situation war es heftig, aber wenn dann mit dem Partner gesprochen wird oder Partnerin und dann kommen die ganzen Infos von dieser Seite, von der Wahrnehmung, dass man das zusammenbringt. Den Geburtsbericht kann man anfordern, sodass man da auch nochmal eine Grundlage hat. Was war denn alles so? Also, dass man diese Lücken füllen kann. Und eben dann kommt die Hebamme ins Wochenbett und mit der einfach auch viel drüber reden. Und ich finde, das kann man tatsächlich aufarbeiten und auch was Gutes dann machen. Also auch da möchte ich wirklich frei sprechen von einer Schuld, die dann vielleicht kommt. Oh je, was habe ich meinem Baby zugemutet? Ja, mag sein. Aber so ist das halt jetzt. Und das war jetzt die Entscheidung und das war eine gute Entscheidung. Jetzt mache ich das Beste draus. Und dass ein Kind, also das jetzige, dass das Kind jetzt da an der Stelle einen Schaden davon trägt, sage ich nein.
Ja.
Ganz klar nein. Das ist das Ereignis, das Schnelle, mit was man klarkommen muss. Und vielleicht schon auch die Geburtsbeendigung mit vielleicht einer Sauglocke oder einem Kaiserschnitt. Ja, aber das gehört mit zu einer Entscheidung dazu.
Ja. Und du hast vorhin so schön gesagt, ne, ich darf mir als Sternmama in der Folgeschwangerschaft eben auch erlauben, dass es mir gut geht. Ich muss da gar nicht anfangen. Es ist ja auch so ein Mutterding, dieses Aufopfern. Ne, mich aufzuopfern oder so dieses Bild zu haben, ich darf, muss jetzt alles für mein Kind tun, auch, ne, das haben wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr drin nach Verlust, aber ich finde, es ist so ein allgemeines Mutterschaftsding, was irgendwie auch schon in der Schwangerschaft losgeht und ne, die Gesundheit meines Kindes an erster Stelle, ja, aber eben auch deine Gesundheit ist wichtig, weil du trägst ja dein Baby in dir. Das hat kürzlich in dem Interview eine Frau gesagt, die eben eingeleitet hat, die dann sagte gegen Ende, ich war jeden Tag einfach nur fertig. Und ich wusste, ich schieße jeden Tag einfach, ne, mein Cortisol, mein Adrenalin in dieses Kind rein und die Anspannung für was? Für irgendeine Vorstellung, die ich habe oder dass ich, ne, dann irgendwie meine Gefühle hinten anstellen soll. Und also da einfach zu sehen, ich und mein Bedürfnis ist wertig und wenn das meine Entscheidung ist, dann ist die immer richtig in diesem Moment und wir können dann schauen, je nachdem, was passiert ist, wie gehen wir damit um und was machen wir und wo begleite ich mich oder lass mich begleiten und wo eben auch mein Baby.
Ja, und wenn ich bei der Entscheidung mein Baby mitnehme, das hast du vorher auch so schön gesagt, dann ist es stimmig. Und wenn, das erleben wir doch auch, wenn ich etwas tue, was ich eigentlich gar nicht tun möchte, aber ich denke, man tut das so, dann driftet es doch auseinander, dann ist es nicht mehr beieinander. Und das ist so das Plädoyer für mich, da also wirklich so bei sich zu sein und zu prüfen und wenn das stimmig ist und beieinander ist, dann ist es der richtige Weg.
Ich da immer gerne empfehle, oder was heißt, geht eigentlich gar nicht um Risiken verringern, sondern dann so dieses Aufarbeiten, was total schön ist, dann zum Beispiel das Heilbad oder auch das Heilgespräch danach dann noch anzuwenden. Ja.
Ja,
Ja.
genau. Also gerade nach Kaiserschnitt, da machen wir das, dass wir im Wochenbett eben dann wir versuchen, diese Atmosphäre nochmal herzustellen der Geburt. Und dass das Baby eine Babybadewanne, dann die Mutter ist nackig. Ist wunderschön, wenn der Partner oder die Partnerin dann auch dabei sind. Und dass dann das Baby, sie holt sich's entweder aus dem Wasser raus oder das bespricht man vorher, es wird ihr gereicht und dann das Baby nass und tropfend auf den nackten Körper der Mutter. Und sie nimmt es zu sich, und ich greife nach meinem Baby und ich nehme es zu mir auf die Brust, auf meinen Körper und dann zugedeckt und kuschelig. Und dass das der Moment ist, den hat sie halt nicht aktiv selbst gehabt bei einem Kaiserschnitt. Da wurde das Baby rausgeholt, es wurde dann der Hebamme ins Tuch gegeben, vielleicht nochmal eben zur Frau an den Kopf, wenn es eine Spinalanästhesie war oder eine PDA. Und wenn der Partner, Partnerin dabei saßen, kurz gezeigt, raus zum Kinderarzt, der checkt das Baby durch, es wird warm eingepackt, angezogen, sonstiges, und dann wird es wieder den Eltern gebracht, wenn alles okay ist. Das ist eine andere Handlung, als wenn ich mein Baby zu mir nehme. Und das empfehle ich sehr. Also so eine Geburt war oder eben dann auch eine Saugglockengeburt, wo ich fix und fertig bin und mit mir wurde halt gemacht und ich konnte selber gar nicht so mein Baby zu mir nehmen, das auch da
Ja.
einfach noch mal in die Situation reingehen und diesmal aktiv sein. Weil
Ja.
das ist so ein Grundstein für die Bindung von Mutter und
Ja.
Kind.
Ja, habe ich auch
Der
ganz,
Mann
ganz
ist auch
positives
sehr auch.
Feedback schon bekommen. Ja, ich habe
Ja,
das
ja.
tatsächlich ähnlich mit Leo nachgemacht, weil er ja auch da so lange im
Ja.
Geburtskanal war. Und es war, wir sind dann auch gemeinsam in die Badewanne und ich habe immer so, ich habe ihn so floaten lassen, meine Hand wie ein Widerstand an seinen Kopf und habe ihn
Ja.
dann freigegeben. Na,
Ja.
also, dass er dann praktisch so durchgekommen ist. Und das haben wir 3, 4 Tage hintereinander gemacht und es war so schön. Also für uns beide
Ja.
nochmal so, so heilsam, das einfach nachzustellen und nochmal zu inszenieren, na, wie es hätte eigentlich sein sollen.
Ja. Ja, und es ist wunderschön, das jetzt zu machen und nicht erst nach 15 Jahren, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fehlt mir. Das ist mühsam, da dann dran zu gehen, aber das jetzt gleich zu machen und dann mit der Hebamme oder auch selber, Logo, klar, geht alles auch. Das ist heilsam, ja. Und da passiert dann ein ganz anderer Beziehungsaufbau.
Ja. Und es nimmt eben auch nochmal so, ne, diese Methoden oder diese Möglichkeiten, sei es Gespräch, Bericht nochmal anschauen, Austausch, Heilbad, Heilgespräch, einfach diesen Druck weg, dass jetzt alles versaut ist, dass jetzt irgendwie alles, ne, irgendwie die völlig falsche Entscheidung war, die völlig falsche Geburtsmodus, sondern nein, ist es nicht. Ja, du
Genau.
kannst da eben aufarbeiten und
Und wer
klären und
weiß, wenn dann nochmal ein Baby kommt, dass diese Heilung passiert ist und wieder das Vertrauen entstanden ist in den Körper zu einem Wachstum in der Schwangerschaft, zu einem lebendigen Kind, dass dann vielleicht diese Geburt dann eine andere ist. Kann doch sein.
Das sage ich auch ganz oft den Frauen, die dann sagen, oh, ich wünschte, es wäre gerne anders, aber ich kann es nicht. Ne?
Ja.
Ich brauche noch den Ultraschall, wenn wir jetzt mal so in der Schwangerschaft davor sind, wo ich dann sage, du, das ist die direkte Folgeschwangerschaft. Jetzt geht es gerade um was anderes. Jetzt geht es darum, einfach auch diese Referenzerfahrung zu schaffen, dass du das kannst, dass dein Körper das kann, dass dieses Baby bleibt und mal schauen, was danach eben auch ist. Weil wir auch manchmal dann so einen ganz hohen Anspruch haben. Es sollte doch irgendwie so sein. Die Realität ist dann aber einfach anders. Und wie du sagst, da geht es dann einfach gerade darum, wieder überhaupt erstmal sich vertrauen zu können. Ja. Liebe Chris, du hast vorhin auch noch so ein paar Alternativen schon mit uns besprochen für Sternkindmamas, ne, die einfach ihr Baby jetzt im geburtsreifen Zeitraum verloren haben, Angst vor dieser Schwangerschaftswoche haben. Was man da vielleicht sonst noch an Möglichkeiten machen könnte oder vorschalten könnte vor einer Einleitung, um diese Möglichkeit einfach auch einmal vorzustellen, dass es nicht nur sein muss, dass wir unser Baby anstupsen, sondern dass es eben auch Alternativen gibt. Wie könnten die denn aussehen?
Also ich denke mal, oder ich erzähle es mal aus meiner Praxiserfahrung, dass jetzt manchmal Partner, Partnerin echt überfordert ist mit den Ängsten, die da im Austausch jetzt in der Paarbeziehung von der Schwangeren eben dann auch so kommen, dass auch irgendwann ja, vielleicht ist auch nicht mehr das richtige Gegenüber ist jetzt. Und dass da jetzt die Hebamme kommt, die sich's anhört, die die Ängste eben auch, ja, vielleicht diesen Raum schafft, wo die Ängste überhaupt formuliert werden können. Und es halt auch jederzeit die Möglichkeit gibt, hey, ich komme mal kurz vorbei, die Herztöne hören. Ist es okay? Ja, natürlich ist es okay. Und das ist ja nur eine Sache von 5 bis 10 Minuten. Also ich mag es lieber, wenn die Frauen dann mal eben kommen zum Herztöne hören. Und ich habe schon auch Frauen, die sich dann selber so einen Doppelton angeschafft haben. Aber da ist es mir wichtig, dass wir gemeinsam erstmal dran gehen. Wo hörst du am besten? Und wenn du nichts hörst, bedeutet das nicht, dass das Baby nicht mehr da ist, sondern das ist halt dann vielleicht noch nicht so viel Wissen darüber, wo kann ich am besten die Herztöne finden. Also da finde ich es auch wichtig, da das gemeinsam zu starten. Dann, ich glaube, das hast du gemacht, gell, mit der Bettina, die Bindungsanalysen. Das auch eine ganz andere Ebene, dem Baby zu begegnen und jetzt dann auch schon mal in der Schwangerschaft so in eine Heilung zu kommen. Und dann, ja, das sind dann, manchmal sind es einfach so, wenn ich jetzt hier dran denke, eine Frau, die jetzt wieder schwanger ist, nachdem sie ihr Baby, das vorherige, verloren hat, dass man erstmal so reingeht mit, okay, jetzt gucken wir mal. Also tatsächlich so dieses Misstrauen, das begleitet sehr oft. Ah ja, ich möchte mich dann auch gar nicht emotional so reinhängen. Und weil, wenn ich mich reinhänge, wenn ich mich freue über das neue Kind, dann ist ja das wieder so schmerzhaft, wenn ich es gehen lassen muss. So dass also oft wirklich so ein zögerliches Schwangersein bis zur 12., 13. Woche da ist. Okay, das ist die erste Hürde. Und dass es dann von dieser dann meistens zu der 19., 20. Woche geht, wo dann dieser zweite große Ultraschall stattfindet. Ah, auch da ist alles okay. Ja, also das sind einfach so kleine Meilensteine, auf die man da zuläuft. Und wenn die geschafft sind, dann geht es zum nächsten. Und wenn dann mal eine 3 da vorne dran steht, eine 30. Woche oder dann eben auch schon weiter, dann geht es weiter bis zu 37 plus 0. Also das sind immer so Meilensteine.
Ja.
Und mit eigenen Fragen, mit eigenen Bedürfnissen und dann eben auch den eigenen Ängsten. Aber das stimmt, wenn es der Zeitraum, wenn der dann kommt, wo ich mein Baby verloren habe, dann steigen die Ängste, dann werden die immer offener und steigen in mir hoch und ich muss mit denen irgendwo hin. Und da finde ich, das gehört tatsächlich so in eine, ja, in ein Hebammentreffen hinein. Und wenn das tatsächlich so stark ist, dass es mein ganzes Leben aber betrifft und ich gelähmt bin und nicht mehr vorwärts gehen kann oder vielleicht auch schon Kinder daheim habe und ich kann gar nicht mehr, ich finde, dann wird es auch wichtig sein, dass sich da psychologische Begleitung mit reinnimmt. Also
Ja.
da auch an der Stelle eine Fachperson an seiner Seite hat. Und es gibt tatsächlich, also frühe Hilfen zum Beispiel hier in Tübingen und Reutlingen und ich glaube auch Albstadt, Rottweil. Also einfach mal schauen in der Stadt, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann ich mich anbinden? Oder wir haben jetzt hier in Tübingen, das ist auch toll, wir haben einen Stammtisch für Sternenmütter. Und
Ja,
das
stimmt.
ist initiiert von betroffenen
Ja.
Müttern. Und die treffen
Camilla
sich
hat bei
einmal.
mir tatsächlich das Coaching gemacht. So schön, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja,
Ja, doch, ich habe sie
genau,
eingeladen
die
ins
einen.
Geburtshaus, weil ich
Ja,
das so toll finde.
genau.
Und es kam jetzt auch ein Bericht in der
Ja.
Zeitung hier in Tübingen. Und von daher, das ist eine gute Sache. Und sich wirklich nicht zurückziehen, sondern rauszugehen und sich an solche, ja, an solche Menschen zu wenden, die einem gut tun und die, an die man sich ja, tatsächlich auch andocken kann. Und von daher, ich glaube, eben, man muss nicht alleine sein mit dem, wie der aktuelle Zustand ist und das Gefühl, sondern dass man tatsächlich wirklich so viele Möglichkeiten hat, begleitet zu werden und wirklich durchzukommen. Und es gelingt wirklich.
Und das ist so wichtig, dass du es gerade ansprichst, weil dieses Gefühl, ich bin da nicht alleine und ich kann es schaffen, das ist so wichtig, ne? Das wollen wir ja haben. Und das ist ja häufig genau das, was wir am Anfang vor allen Dingen von der Schwangerschaft noch gar nicht haben, von der Folgeschwangerschaft. Da denken wir, oh mein Gott, 40 Wochen liegen vor mir und wie soll ich das schaffen? Wenn es mir
Ja.
irgendwie gelingt, dieses Gefühl in mir zu kreieren, ich habe Einfluss, ich kann was machen, ich bin damit nicht alleine, es kann sich was verändern, dann haben wir
Ja.
eigentlich gewonnen. Weil dann kommt
Ja.
man immer mehr und mehr raus, auch aus dieser Angst, ja.
Genau, und ich kann mich stärken und eben gerade mein Vertrauen auch stärken. Oder zumindest einfach, ich habe einen Platz, wo ich dann meinen Zweifel doch mal nochmal loswerden kann. Und es ist dann nicht zu viel, weil alle einfach wissen, von was dann gesprochen wird.
Ja.
Und das meinte ich vorher so ein bisschen, manchmal, dass der Partner, die Partnerin abhängt, also dass es nicht mehr leisten können. Und vielleicht gerade auch so die ersten 12. oder 18. Woche, wo man es noch gar nicht so sieht und spürt, gut, das mit 18. Woche spürt man es natürlich dann schon oder man sieht es auch von außen. Aber so in der Anfangszeit, ich als Frau, ich fühle mich schwanger und das Ganze beginnt in mir zu arbeiten. Aber für den Partner, für die Partnerin mag es vielleicht noch rational sein. Ah ja, es gibt einen Mutterpass. Ah ja, sie hat zwei Streifen auf dem Urin-Test. Aber der Partner, Partnerin, sie können es noch gar nicht spüren und begreifen. Sie wissen es halt. Ja? Und ich glaube, dass eben auch in dieser Zeit, dass das dann ganz gut ist, eben so, wie gesagt, diese Freundin oder Stammtisch oder Hebamme oder dann auch schon mal zu haben. Und je mehr es eben dann auch so in die Sichtbarkeit geht, das Baby, die Schwangerschaft und eben dann auch die Berührung, dass dann auch Partner, Partnerin näher herankommen. Aber ja, auch, das muss man auch bedenken, auch die Trauer ja dann auch durchlebt haben, gell? Und da sind doch die Männer oder eben auch die Partnerinnen, die sind doch auch so unterschiedlich, wie sie damit umgegangen sind. Und die einen, die sich erst mal ganz lang verschließen, bevor sie sich trauen, sich zu öffnen und tatsächlich auch jetzt hier ja, zu realisieren, okay, da kommt jetzt ein Baby oder meine Tochter, mein Sohn. Und ich werde es diesmal einfach auch in den Armen halten. Und also ich glaube, das darf man einfach nicht unterschätzen, was da einfach alles abgeht und was vielleicht nicht ins Gespräch geht. Ja, also daher wäre für die Männer oder für die Partnerinnen auch gut, natürlich, sich da auch eine Begleitung zu holen
Brauche ich
oder
dann
ein
auch wieder einen
Gleichgesinnten.
Stammtisch?
Gell? Wie war es beim Simon? Hat Simon da
Inwiefern?
einen Freund gehabt, wo er sich austauschen
Nee,
konnte?
nee. Der hat da, der hat eine sehr geklärte Beziehung zum Tod und zum
Ah,
Leben. Ich glaube, der hat da
ja.
schon immer sehr schnell so eine gewisse, also der hat da, ja, Sinnhaftigkeit ist vielleicht ein zu großes Wort, aber er war da schon sehr schnell in dem Sinne geklärt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dass es Lara war und ihre Geschichte und das andere war dann jetzt ne, Liana und ihre Geschichte. So, genau. Wobei, ich glaube, die vorletzte Podcast-Folge war darüber, ist auch immer so die Frage, ne, wie ist es nach außen? Ich würde immer sagen, da ist schon noch mehr drinnen. Und sicherlich auch noch mal eine Angst, die man hätte anschauen können. Aber er für sich hat eigentlich gesagt, es ist fein, so wie es ist. Und bei uns war das ja alles 2016, da gab es das in dieser Form, ne? Also Stammtisch für Sternenkindeltern, Podcast über die Folgeschwangerschaft, es war alles einfach nicht da. Und dann ist es ja auch immer so eine Sache, wenn es nicht da ist, fühle ich dann überhaupt, dass ich es brauche. Manchmal kennen wir ja auch erst, dass wir es brauchen, wenn wir es im Außen auch irgendwo sehen, gell? Ja, genau. So, liebe Chris, damit wären wir eigentlich schon am Ende des Podcasts. Hast du denn noch einen Abschluss oder möchtest du zum Abschluss noch was mit reinbringen zu dem Thema Geburtseinleitung in der Folgeschwangerschaft?
Also ich denke, ich habe es gesagt. Und vielleicht die Zusammenfassung, geht mit euren Babys den Weg in enger Verbindung. Und welchen Weg ihr wählt, der ist einfach genau der richtige. Also wenn er geprüft wird und wie gesagt, wenn die Entscheidung dann aus dem Bauch herauskommt. Und dann passt es. Das ist gut so.
Super. Vielen lieben Dank für dieses wunderschöne und informative Gespräch, liebe Chris.
Sehr gerne.
Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenbogenmamas.de. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.